Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mental Load, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingen kann. Ein Feature von Simone Schlosser.
Das war ziemlich genau, wie das dritte Kind bei uns in der Familie eben in den Kindergarten gekommen ist und ich wieder angefangen habe zu arbeiten, 30 Stunden die Woche. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einen super Arbeitgeber, der total familienfreundlich war. Und trotzdem war das aber so, ich hatte eben einen Weg mit der U-Bahn in die Arbeit und bin da am Alexanderplatz immer aus der U-Bahn rausgekommen, dass ich schon morgens um 8 im Grunde so erschöpft war, dass ich am Alexanderplatz immer einen Impuls hatte, mich auf den Boden zu legen tatsächlich. Also ich dachte immer, wenn ich mich da jetzt 5 Minuten hinlege, dann kann ich mich kurz ausruhen. Ich hatte auch immer wie so das Gefühl, ich bin schon ganz heiß gelaufen. Und wenn ich mich da auf die kühlen Steine irgendwie lege, dann kühle ich ein bisschen ab, liege da 5 Minuten rum und gehe dann eben fröhlich arbeiten. Und das habe ich natürlich nie gemacht. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell verstanden, dass das eben eigentlich kein gutes Gefühl ist, wenn man als Erwachsener sich denkt, Mensch, ich lege mich da mal auf den kalten Asphalt, um mal kurz zu verschnaufen.
Patricia Camarata ist Autorin, Bloggerin und Mutter von 3 Kindern. Sie war vor 2 Jahren eine der ersten, die das Thema Mental Load nach Deutschland gebracht hat. Da waren ihre eigenen Kinder längst in der Schule. Damals kannte sie den Begriff allerdings noch nicht. Deshalb hat es eine Weile gedauert, bis sie verstanden hat, woher diese Erschöpfung kam.
Ich wollte mir das auch gar nicht zugestehen, dass so eine Überlastung auch eingetreten war, weil die Rahmenbedingungen so gut bei mir waren. So, dass ich mir selber auch gesagt habe, Mensch, das ist ja alles optimal. Wenn ich das irgendwie bei anderen Frauen höre, die so zurück in den Job gehen, dann habe ich es eigentlich so getroffen, dass man es sich besser nicht wünschen kann.
Auf den ersten Blick lief alles total gut. Sie hatte einen familienfreundlichen Arbeitgeber, alle 3 Kinder waren in einer guten Betreuung und sie und ihr Mann hatten eine faire Arbeitsteilung.
Ich würde sagen, das war bei uns so vielleicht 70-30 aufgeteilt, weil wir gesagt haben, ich arbeite eben 30 Stunden die Woche. Mein Mann hat damals Vollzeit gearbeitet. Und dann war das irgendwie klar, dass mit diesen 10 Stunden, die ich weniger arbeite, eben ein Großteil der Familienarbeit auf mich zurückfällt. Und ich fand das auch in Ordnung.
Was die beiden bei dieser Aufteilung nicht beachtet hatten, waren die Aufgaben, die drumherum noch anfielen. Den ganzen Mental Load eben.
Mental Load hat, finde ich, 2 wichtige Aspekte, nämlich einmal diesen Aspekt der unsichtbaren To-Dos, also alles, was man eigentlich nicht miteinander abspricht, was aber trotzdem im Hintergrund immer geplant, bedacht und ja auch umgesetzt wird.
Diese typischen Gedankenketten aus, morgen früh soll es regnen, passen die Gummistiefel eigentlich noch? Vielleicht müssen wir neue kaufen. Schaffe ich das morgen nach der Arbeit? Da war doch dieser Kindergeburtstag. Wo müssen wir da nochmal hin? Und haben wir eigentlich ein Geschenk dafür gekauft?
Und der 2. Aspekt ist dieser Load-Aspekt, also die Verantwortung, dass die bei einer Person liegt. Das ist eben meistens die Frau, die dann für alle Prozesse und Ergebnisse rund um die Beziehung und die Familie eben zuständig und verantwortlich ist.
Im Grunde sind das alles Kleinigkeiten, aber wenn man die zusammennimmt, dann kommt ein ganz schöner Berg zustande.
Vor allem eben dieses Planerische, wenn die Kinder irgendwo eingeladen waren, dass man sich fragt, wie kommen die eigentlich dahin, wer holt die dann wieder ab, was kaufen wir für Geschenke und aber auch im Haushalt tatsächlich so Sachen wie Betten neu beziehen oder Winter- und Sommerkleidung austauschen, feststellen, dass die Kinderklamotten nicht mehr passen, dass man neue Schuhe kaufen muss, regelmäßig in den Turnbeutel zu gucken, dass die Turnschuhe auch noch passen.
Das Hauptproblem an dem Mental Load ist, dass viele dieser Arbeiten unsichtbar sind, besonders für denjenigen, der sie nicht macht. Diese Erfahrung hat Patricia mit ihrem Mann gemacht.
Tatsächlich habe ich erstmal einfach das Gespräch gesucht und versucht eben klarzumachen, was da diese große Last auch ausmacht. Und da hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass wir da nicht so richtig vorankommen. Also wir haben da sehr viel drüber gesprochen, und auch diskutiert, wie es irgendwie anders laufen könnte. Und letztendlich ist dann nach sehr, sehr langen Diskussionen auch die Beziehung daran gescheitert.
Neu ist das Problem Mental Load nicht. Es hat aber gerade in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, weil es immer mehr Paare gibt, die sich nicht mehr traditionell organisieren. Also sie macht den Haushalt, er verdient das Geld, sondern die versuchen, das untereinander zu teilen. Ähnlich wie bei Patricia bleibt der Mental Load meistens trotzdem an den Frauen hängen.
Das ist noch kein Begriff, der bei den Vätern angekommen ist.
Volker Beisch ist Gründer der Väter-G GmbH. Die kümmert sich um die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, und zwar speziell aus Sicht der Väter. Dabei spielt auch das Thema Mental Load zunehmend eine Rolle, wobei die meisten Väter das bisher eben nur indirekt kennen.
Väter erleben tatsächlich eher den Druck der Mütter. Also nach dem Motto, Mensch, übrigens, kümmere dich bitte darum. Die Frau hat es im Blick und delegiert oft an den Partner.
Das gilt selbst für Partnerschaften, die eigentlich für sich den Anspruch haben, dass beide gleichberechtigt sind. Das geht meistens in der Elternzeit los. Nur 4 von 10 Vätern nehmen überhaupt Elternzeit und davon machen die meisten gerade mal 2 Monate. Das dann häufig sogar noch gleichzeitig mit der Mutter.
Wir haben immer noch den Klassiker, dass die Frau den Großteil der Elternzeit nimmt. Und aufgrund dessen, dass sie das tut, ist sie natürlich auch am Anfang mit vielen, vielen Tätigkeiten vertrauter, geübter, trainierter, kann man sagen, aber auch belasteter.
Diesen Mental Load werden Frauen nur schwer wieder los. Denn meistens hält sich dieses System auch über die Elternzeit hinaus. In vielen Partnerschaften besteht deshalb weiterhin das Vorurteil, Frauen könnten das mit Familie und Haushalt einfach besser.
Also das liegt ja nicht daran, irgendwie, das ist ja nicht in den Wiege gelegt, ne? Das ist ja nicht im Blut der Mutter, eine gute Familienarbeit zu leisten, sondern es ist tatsächlich so, dass man das üben muss, dass man eintrainieren muss, dass man an vieles denken muss. Also das ist eine Frage auch der Übung und es ist eine Frage auch der Gewohnheit.
Mein Name ist Joe, kurz für Johanna. Ich arbeite als Lektorin, Wissenschaftslektorin, bin freiberuflich tätig und lebe in Berlin zusammen mit meinem Ehepartner.
Johanna hat es sich zum Ziel gemacht, diese Gewohnheiten zu ändern. Dafür hat sie einen Test entwickelt, den Mental Load Selbsttest.
Das Ziel ist erstmal, die zahlreichen Aufgaben, die so anfallen, sichtbar zu machen. Und zu schauen, wie die Verteilung aussieht. Und in einem zweiten Schritt könnte man dann eben auch überlegen, wie man etwas verändern kann, falls man nicht zufrieden ist mit dem, wie es gerade so läuft.
Der Test ist unterteilt in verschiedene Bereiche, darunter Haushalt, dann Kita und Schule, Körperpflege ist ein Bereich, Beziehungsarbeit ein weiterer, Fuhrpark, Geburtstage und Freizeit.
Und es gibt auch noch Platz für freie Ergänzungen.
In jedem Bereich finden sich verschiedene Aufgaben, die wiederum in 4 Spalten unterteilt sind, je nachdem, wie oft sie anfallen.
In der ersten Spalte sind dann jeweils Aufgaben gelistet, die ungefähr täglich anfallen.
Betten machen zum Beispiel oder mit den Kindern Zähne putzen.
In der zweiten wöchentliche Aufgaben.
Wie Blumen gießen oder Fingernägel schneiden.
In der dritten monatliche.
Sowas wie Elternabende.
Und in der vierten Dinge wie die Steuererklärung, die einmal im Jahr ungefähr gemacht werden. Ja, und man kann jetzt eben hingehen und diese ganzen Aufgaben durchgehen und ein Kreuzchen dort setzen, wenn man diese Aufgabe in der Familie übernimmt. Mit übernehmen ist nicht nur gemeint ausführen, sondern dafür verantwortlich sein.
Und wenn man die Liste durchgegangen ist, dann gibt es für jedes Kreuzchen Punkte.
Dann darf man sich für jedes Kreuzchen in der ersten Spalte 4 Punkte geben, in der zweiten 3, in der dritten 2 und in der letzten 1 Punkt, sodass ein bisschen gewichtet wird, wie oft die Aufgaben anfallen und wie viel Zeit dafür drauf geht.
Und dann kann jeder seine Punkte zusammenrechnen. Und wenn das beide gemacht haben, können sie die Punkte miteinander vergleichen.
Also einmal die Gesamtpunktzahl, aber interessant ist es auch hinzugehen und zu schauen, ob es überhaupt Übereinstimmungen gibt, was die Aufgabenverteilung angeht. Denn das ist auch häufig so, dass die Wahrnehmung unterschiedlich ist, wer jetzt immer einkauft oder so, oder wer am meisten den Müll rausbringt. Also optimalerweise, oder das wäre eben der Wunsch, soll dieser Vergleich dann dazu anregen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Und die Aufgaben eben so zu verteilen, dass beide gleichmäßig eingebunden sind. Das kann dann natürlich zu Diskussionen führen, aber nach Meinung von Johanna sollten Paare genau das in Kauf nehmen.
Wenn Streitvermeidung das Ziel ist, dann sollte man das vielleicht tatsächlich nicht machen, aber dann muss man sich auch überlegen, wie man mit der jetzigen Situation dann leben kann, wenn sie eben ungleich verteilt ist. Ja, Kloputzen hat halt mit Romantik nichts zu tun. Niemand macht das gerne. Und es gibt auch keine biologischen, genetischen Faktoren, die es Frauen leichter erträglich machen, diese Dinge zu erledigen als Männern. Und bei diesen unangenehmen Dingen muss man einfach gucken, ja, wie man es fair aufteilt.
Johanna selbst hat den Test nie gemacht. Sie hatte mit ihrem Partner auch vorher schon ein 50-50-Modell. Aber kurz nachdem sie ihm den Test zum ersten Mal gezeigt hat, hat er den Kühlschrank ausgeräumt und geputzt.
Das hatte ich jetzt vorher auch noch nicht gesehen, erlebt, wie auch immer. Ich habe es wahrscheinlich auch seit 2 Jahren nicht gemacht. Aber es ist etwas, was eben auf dieser Liste steht und was man nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und das ist dann einfach passiert. Ja.
Die Aufteilung von Johanna und ihrem Partner ist speziell, denn er ist Theaterregisseur und dadurch unter der Woche oft unterwegs.
Sodass ich gezwungenermaßen quasi in der Zeit, wo er dann Montag bis Freitag unterwegs ist, alleine für alles zuständig bin. Wir machen das aber so, dass dann in den Zeiträumen, in denen er zu Hause ist, alles andersrum funktioniert.
Einige grundsätzliche Aufgaben haben sie untereinander aufgeteilt.
Wie dass er zum Beispiel alle Arzttermine übernimmt. Und ich die Schuhe kaufe.
Andere Aufgaben erledigen sie gemeinsam an den Wochenenden.
Es ist zum Beispiel jetzt nicht so, dass ich dann unter der Woche unbedingt putze oder so. Das machen wir dann auch gemeinschaftlich, wenn er dann samstags nach Hause kommt. Er kommt dann nicht nach Hause und es ist alles fertig, sondern der Status ist, wie der Status ist. Und dann sehen wir, was gemacht werden muss.
Das erfordert von Johanna allerdings eine gewisse Selbstdisziplin.
Das Gefühl, wenn es schön und sauber ist, das ist natürlich auch toll und das habe ich auch gerne. Und das ist für mich eine ständige Arbeit an mir selber und mit mir selber, mich da abzugrenzen.
Wobei es dabei weniger um sie geht, als darum, was andere wohl denken könnten. Ein Gefühl, das wahrscheinlich viele Frauen kennen.
In Bezug auf Besuch beispielsweise habe ich mich dann auch bei dem Gedanken ertappt, wenn das jetzt hier nicht sauber ist, dann fällt das auf mich zurück. So. Und habe das dann auch meinem Partner mitgeteilt und habe gesagt, wie krass das doch ist. So, wir wohnen beide hier, wir verbringen gleich viel Zeit, mehr oder weniger hier, wenn wir jetzt am Wochenende Besuch bekommen. Wieso fühle ich mich dafür verantwortlich?
Johanna hat für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen, nämlich mit ihrem Partner offen darüber zu reden.
Diese Dinge dann auszusprechen, wenn sie einem in den Sinn kommen, ist für mich eine sehr, sehr gute Strategie geworden, damit auch selber umzugehen und mich davon abzugrenzen.
Diese Muster aufzubrechen, also sich erstmal klar zu machen, dass die da sind, dass es auch keine unumstößlichen Wahrheiten sind und dann neue Wege zu finden und auch mit dem Widerstand ja von außen irgendwie klarzukommen, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für ein Paar.
Patricia Camarata hat mittlerweile einen neuen Partner. Mit dem hat sie den Mental Load konsequent geteilt. Seitdem gibt sie Workshops, in denen sie andere Paare berät.
Also es wird oft mir gesagt, dass Aufrechnen in der Beziehung ja eigentlich total dem romantischen Liebesideal irgendwie entgegensetzt und dass das auch alles sehr mühsam ist. Dazu kann ich immer nur sagen, solange das ohne Aufrechnen klappt, dass also weder quasi ein Partner super frustriert noch total erschöpft ist, muss man sich die Mühe natürlich nicht machen. Aber immer dann, wenn es dieses Ungleichgewicht gibt, dann lohnt sich das Aufrechnen.
Der erste Schritt ist, alle Aufgaben sammeln. Dabei sind nicht nur die Frauen gefordert, es gibt genauso auch Aufgaben, die eher Männer übernehmen. Die Steuererklärung zum Beispiel oder das Auto zum TÜV bringen.
Oder die Waschmaschine hat so einen Filter, der regelmäßig sauber gemacht wird, von dem die meisten Frauen nicht mal wissen, dass es den Filter gibt.
Die meisten dieser Aufgaben fallen allerdings nur selten an. In vielen Fällen sogar nur einmal im Jahr. Im Vergleich dazu müssen viele Frauenaufgaben mehrmals täglich erledigt werden. Deshalb gehört auch auf die Liste, wie viel Zeit so eine Aufgabe in Anspruch nimmt.
Wenn man die Dinge selber gar nicht macht, dann denkt man, Mensch, das ist ja eine Sache von irgendwie 5 Minuten. Und wenn man aber dann wirklich mal misst, wie lange sowas dauert, dann kommen da auch ganz andere Aufwände hinten raus. Und da kriegt man einfach einen guten Einblick und aber auch eine Wertschätzung für all die unsichtbaren Dinge, die einfach nebenher erledigt werden.
Wenn die Liste fertig ist, lohnt es sich, nach den Erfahrungen von Patricia, sie nochmal durchzugehen und dabei zu schauen, welche der Aufgaben sind wirklich notwendig. Erst dann gehe es darum, diese untereinander aufzuteilen.
Eine sinnvolle Aufteilung ist sicherlich auch immer wieder von der jeweiligen Familiensituation tatsächlich abhängig, aber wir haben schon versucht, das wirklich 50-50 zu machen. Es gibt natürlich Phasen, wo das nicht möglich ist, aber das Wichtige ist, finde ich, Sachen eben nicht einschleichen sich zu lassen, sondern immer wieder nachzuregulieren und zu gucken, dass es so unterm Strich 50-50 ist.
Patricia und ihr Partner haben die Erfahrung gemacht, dass es dafür sinnvoll ist, sich regelmäßig zusammenzusetzen, um dabei eben zu schauen, was klappt gut, was klappt nicht und wo muss sich was ändern, damit die Aufteilung funktioniert.
Und dann sieht man auch oft, Mensch, das Problem ist, dass vielleicht zum Beispiel nur die Telefonnummer der Mutter irgendwie hinterlegt ist und deswegen wird immer die angerufen. Dann kann man schon langfristig immer so ein paar Sachen schon mal ausmerzen, dass das eben nicht auf dieser unsichtbaren Liste wieder auf die Mutter zufällt.
Sie und ihr Partner haben jedenfalls festgestellt, aufrechnen kann auch romantisch sein.
Das bringt einfach langfristig gute Stimmung und glückliche Partner und eine glückliche Beziehung auch. Und von daher, glaube ich, lohnt sich das schon, auch wenn das am Anfang erstmal so ein bisschen erbsenzählerisch erscheint. Aber man kommt ganz gut in diesen Modus einfach, weil sich an der Einstellung und an der Wahrnehmung auch dauerhaft was verändert.
Ich glaube auch, das tut Vätern gut, weil sonst kommen Väter tatsächlich auch so oft in die Situation, sich als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, als Praktikant ein bisschen zu fühlen. Ne? So, also eigentlich nicht so richtig zu wissen, wie der Laden hier läuft.
Das ist nochmal Volker Beisch von der Väter-G GmbH.
Und deshalb ist es extrem wichtig, dass Paare sich da wirklich mal hinsetzen, absprechen und konkret auch planen und das halt auch beibehalten im Alltag.
Aber das muss man tatsächlich üben, meint Volker Beisch, und zwar die Mütter genauso wie die Väter.
Es ist wichtig, da an bestimmten Punkten auch loszulassen, auch Sachen vielleicht mal schief laufen zu lassen. Mütter gehen meiner Meinung nach manchmal zu schnell in die Lücke, wenn der Vater tatsächlich das, was er eigentlich tun sollte, nicht tut. Und umgekehrt muss man auch an die Väter sagen, Mensch, da bedarf es manchmal doch ein bisschen mehr Verantwortlichkeit und mehr Weitsicht, was Familie angeht und nicht nur was Arbeit angeht.
Dazu gehört auch eine andere Aufteilung der Arbeitszeit. In Deutschland sind fast 80% der Hauptverdiener männlich. Ähnlich hoch ist der Anteil der Mütter, die in Teilzeit arbeiten. Für viele Männer ist das eine willkommene Ausrede.
Wenn ich als Mann mehr verdiene als die Frau, dann ist der Job auch wichtiger. Und ich kann argumentativ, und das tun auch einige Männer, zu sagen, ey, aber wir brauchen das Geld doch. Und dann geht es natürlich auch innerhalb der Partnerschaft darum, wie können wir uns das eigentlich aufteilen? Wie können wir uns das auch leisten?
Wenn beide ihre Arbeitszeit reduzieren, kann das erstmal ein finanzielles Risiko sein. Aber Volker Beisch ist davon überzeugt, langfristig zahlt sich das fast immer aus.
Weil wenn Sie tatsächlich das Geldthema nicht offensiv ansprechen, und das ist immer noch ein tabuisiertes Thema teilweise, dann laufen Sie Gefahr, tatsächlich in so ein klassisches Familienbild reinzulaufen, was Sie beide eigentlich nicht wollen.
Bei uns war es so, dass uns beiden wirklich wichtig war, dass wir das wirklich 50-50 aufteilen, also sowohl was die Arbeitszeit angeht und eben auch was die Zeit mit den Kindern angeht und halt auch beide also finanziell uns eben beteiligen an der Miete und allem und das genauso tragen.
Eva und Sebastian sind Ende 30 und leben mit ihren beiden Töchtern in Köln. Die Ältere ist 8 Jahre alt, die Jüngere geht noch in die Kita.
Bei mir war es schon so, dass so gesehen mit meiner Pubertät oder seitdem ich 13 bin, irgendwie klar ist, dass für mich die klassischen Männerrollen nicht funktionieren. So gesehen war es eigentlich selbstverständlich, dass das geht. Und dann natürlich habe ich das mit den Kindern gelernt.
Noch während der ersten Schwangerschaft haben sie ihre eigene Methode entwickelt. Kinderdienste.
Die gehen immer von abends 6 bis zum nächsten Tag um 6. Also beziehungsweise sind manchmal auch 2 oder 3 Tage am Stück. Und wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass dann immer schon geklärt ist, wer bringt die Kinder ins Bett, wer macht Abendessen.
In den ersten Monaten war Kinderdienst vor allem Füttern. Die beiden haben eine Mischung gemacht aus Stillen und Abpumpen. Wenn Eva dran war, hat sie gestillt. Wenn Sebastian dran war, hat er eine Flasche gegeben. Heute gehören zum Kinderdienst alle Aufgaben, die im Laufe des Tages anfallen.
Wenn ich um 6 übernehme, dann mache ich das Abendbrot. Häufig ist es so, dass der oder die vorher dran ist, schon mal deckt oder sagt, zieht mal eure Schlafanzüge an oder so. Aber jedenfalls genau um 6 übernimmt halt jemand dann Abendbrot und ins Bett bringen. Und genau, also Zähne putzen, wenn es da Kampf gibt, ist halt klar, dass wenn ich Dienst habe, dass ich dann mich darum kümmern muss, dass sie aber Zähne putzen.
Und morgens dann wieder von vorne. Wer keinen Dienst hat, hat im Prinzip frei, darf aber natürlich auch da sein und mithelfen.
Da ist es durchaus mal so, dass wenn irgendwie meine Nerven blank liegen oder so, der Sebastian als derjenige, der gar nicht fest zuständig ist, aber gerade dabei ist und vielleicht entspannt ist, sagt, sollen wir dabei ein Liedchen singen oder so.
Parallel zu den Kinderdiensten teilen die beiden ihre Arbeitszeiten auf. Eva und Sebastian sind beide selbstständig. Er im Bereich klassische Musik, sie in der Erwachsenenbildung. Alle paar Wochen setzen sie sich zusammen und machen die Planung. Für beide auch eine Herausforderung.
Das ist manchmal echt nervig, weil es wahnsinnig viel Planung ist. Also das ist nicht manchmal nervig, das ist echt total nervig. Aber ich merke halt, dass immer, wenn wir es dann gemacht haben, so viel Klarheit reinbringt und so viel Spontanität ermöglicht, weil ich einfach merke, ich kann mir überlegen, ob ich heute ausschlafe und später anfange oder ich kann mir überlegen, ob ich mich noch nachmittags mit einer Freundin zum Kaffee treffe und so und wir das dann halt nicht mehr absprechen müssen.
Auch mit Blick auf ihre Töchter finden Eva und Sebastian ihr Modell sinnvoll, denn die wachsen gar nicht erst mit klassischen Rollenbildern auf.
Ich fand auch, dass es letztendlich wirklich super funktioniert hat mit den Kindern eben auch von Anfang an, dass letztendlich für das Kind der oder diejenige, die es füttert, im alten Sinne Mama ist, ne? Also im Rollensinne.
Ich merke umgekehrt so diese klassische Vaterrolle, dass du dich halt rausziehen kannst, also dass du zwar da bist und so, aber sozusagen, ich sag jetzt mal sonntagspapa-mäßig dich auch rausziehen kannst, wenn es anstrengend wird, das erlebe ich halt total oft.
Beide Töchter wissen jedenfalls immer ziemlich genau, wer von den beiden gerade zuständig ist.
Also es gibt soweit, dass das heute noch so ist, wenn sie nachts aufwachen, dass sie nach dem rufen, der sie noch ins Bett gebracht hat. Irgendwie bis hin zu den Babysittern rufen sie dann mit dem Namen, die sie ins Bett gebracht haben. Also das irgendwie ganz klar ist. Sie merken, welche Person sich verantwortlich fühlt und akzeptieren die auch dann als jetzt gerade die Person, an die sie sich wenden müssen.
Für die Familie funktioniert das Modell so gut, dass sie das auch im Urlaub machen. Gerade auch den Mental Load haben sie auf diese Weise unter sich aufgeteilt.
Ich glaube, ich neige auch dazu, schnell das Gefühl zu haben, ich mache da irgendwie mehr oder so. Und ich weiß halt einfach, ich mache nicht mehr. Das ist halt sozusagen, es fühlt sich zwar so an, dass es anstrengend ist, aber es ist halt einfach anstrengend. Aber nicht, weil ich wirklich so viel mehr mache, sondern einfach, weil es anstrengend ist.
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man das quasi gerecht verteilt, wenn man diese Arbeitsteilung behält. Also als Mann Ernährer zu sein und als Frau sich um Kinder und Haushalt und Familie zu kümmern, sozusagen, was dann wie viel bedeutet oder wert ist. Wir machen beide Seiten einfach gleichberechtigt und insofern ist es dann ausgewogen.
Grundsätzliches Problem an diesem Mental Load und diesem Reinschlittern und dann irgendwie plötzlich überfordert erwachen ist ja genau, dass eben Mädchen sehen, aha, das ist also Aufgabe der Mutter, der Frauen, sich irgendwie um alles zu kümmern, die Fäden in der Hand zu halten. Und für die Jungs ist es vielleicht sonst einfach, aha, der Vater hat die finanzielle Verantwortung, das ist jetzt eben auch meine Aufgabe.
Patricia Camarata hat in ihren Workshops die Erfahrung gemacht, dass es auch ein männliches Pendant gibt zum Mental Load, Financial Load. Deshalb empfiehlt sie Paaren, auch den bei ihrer Aufteilung zu berücksichtigen.
Das ist ja oft auch ein Invest in die Zukunft, dass man sagt, naja, wir machen das jetzt aber trotzdem, obwohl irgendwie die Kinderbetreuung vielleicht sogar so teuer dann ist, dass irgendwie ein großer Teil unseres gemeinsamen Gehalts davon verschlungen wird. Aber wir sichern so die Erwerbstätigkeit.
Für viele Paare scheint eine traditionelle Aufteilung gut zu funktionieren. Selbst Eva und Sebastian denken manchmal, dass ihnen das viel Organisationsstress ersparen würde. Gerade Frauen sollten sich aber bewusst sein, dass damit immer auch ein Risiko verbunden ist.
Die Leute sollen alle so leben und sich das aufteilen, wie sie wollen und wie sie das auch können. Aber es empfiehlt sich schon immer auch so ein bisschen, ja, zu überlegen, wie ist denn das, wenn das alles nicht mehr so klappt und wenn auch was auch immer passiert, dass wir eben nicht mehr zusammen sind. Und da finde ich, also muss man schon so eine Grundabsicherung irgendwie immer mitdenken.
Wenn es nach Patricia Camarata geht, dann lohnt es sich immer, sich mit Mental Load auseinanderzusetzen. Ihr Leben jedenfalls hat sich dadurch komplett verändert.
Ich merke es auch ganz generell einfach, ja, dass ich mich wieder wie ein Mensch fühle und nicht wie so eine Arbeitsmaschine, die einfach To-Do für To-Do abhaken muss und quasi im ständigen Kampf eigentlich immer kurz vorm Umkippen ist.
Mental Load, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingen kann, das war ein Feature von Simone Schlosser. Die Regie hatte Beatrix Ackers, an der Technik saß Thomas Monajan. Es sprach die Autorin.